habe bei meinem bisherigen Durchgang durch das Neue Testament ein großes Werk noch gar nicht berücksichtigt, nämlich das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist einerseits Evangelium, das heißt eine gebündelte Beschreibung des Weges Jesu Christi. Es ist aber zugleich auch voll von Theologie. Es hat schon die Erfahrungen Jesu und der ersten Gemeinde in sich aufgenommen. Und ich möchte darüber etwas ausführlicher sprechen, weil wir da nochmal einen ganz wichtigen Akzent empfangen. Erstens, Jesu Wunder werden im Johannesevangelium nie als Wunder bezeichnet. Dafür gibt es ein bestimmtes griechisches Wort. Johannes spricht entweder von den Zeichen Jesu oder von den Werken Jesu. Johannes unterscheidet das Werk Jesu. Halleluja. Johannes unterscheidet zwischen dem Werk Jesu, das ist sein Erlösungswerk, und den Werken. In einigen Teilen des Johannesevangeliums heißen die Wunder Jesu Zeichen, in anderen Teilen des Johannesevangeliums heißen dieselben Wunder Werke. Also wie wir im Deutschen sagen, das ist ein Knabe oder ein Junge oder in Bayern ein Bub und meinen immer dasselbe. Ein Junge und ein Knabe und ein Bub ist immer dasselbe. So meinen diese beiden Ausdrücke Zeichen und Werke im Plural immer dasselbe, nämlich diese besonderen, außergewöhnlichen Taten Jesu. Es werden insgesamt 7 solche Wunder berichtet, nämlich das Weinwunder zu Kana, die Fernheilung von Kana, die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, das Wunder der Brotvermehrung, der Seewandel Jesu, die Heilung des Blindgeborenen und die Erweckung des Lazarus, Kapitel 11, als das größte Wunder, das Jesus tat. Also, diese werden ausdrücklich berichtet und auf viele andere wird generell hingewiesen. Jesus wird als der dargestellt, der Zeichen wirkt. Und dabei ist nun ganz wichtig, dass diese Zeichen im Johannesevangelium nicht als etwas Äußerliches dargestellt werden, was Jesus auch noch tat, sondern als etwas, das innerlich, wesenhaft zu ihm gehörte. Das erste Wunder Jesu war bekanntlich das Weinwunder zu Kana, wie ihr alle wisst. Und am Ende dieses Berichtes findet sich dann folgender Satz. Dies war das erste der Zeichen, das Jesus tat zu Kana in Galiläa. Es offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Es offenbarte seine Doxa, heißt das griechisch, Doxa. Seinen göttlichen Lichtglanz. Die Wunder haben also, wie Theologen sagen, eine christologische Bedeutung. An ihnen leuchtet etwas von der Göttlichkeit Jesu auf. Beim Weinwunder zu Kana ist es offensichtlich die Fülle, die Gnadenfülle, die in dieser übermäßigen Beschenkung mit gutem, sehr gutem Wein deutlich wird. Es gibt im Johannesevangelium wie auch bei den anderen Evangelisten die Forderung nach einem Zeichen. Und zwar im Anschluss an die Tempelreinigung, Kapitel 2,18, und im Anschluss an die Brotvermehrung werden Zeichen gefordert. Das wird manchmal als Einwand gebraucht von Leuten heute, die nicht so viel von den Zeichen halten. Sie sagen, ja, Jesus hat sich aber gegen die Zeichenforderung ausgesprochen. Das stimmt. Jesus hat sich gegen die Zeichenforderung ausgesprochen und hat gleichzeitig permanent Zeichen getan. Bei der Zeichenforderung geht es um etwas anderes als um die Zeichen, die Jesus getan hat. Die Zeichen, die Jesus tut, fordern heraus, laden ein, machen betroffen, aber zwingen nicht. Sie setzen immer den Glauben frei, beziehungsweise sie laden zum Glauben ein. Niemand muss glauben. Bei der Zeichenforderung geht es um sogenannte Eindeutigkeit. Tu etwas, das uns das Wagnis abnimmt. Tu etwas, das uns nicht auf Vertrauen hin in Bewegung bringt, sondern uns einen Beweis liefert. Und diesen Beweis ist Jesus schuldig geblieben. Zum Glück. Denn dann wäre das Wesen des Glaubens verfälscht. In Klammern, ich frage mich, ob skeptische Menschen irgendeinen Beweis anerkennen würden. Oder ob sie, wenn der Beweis käme, der angebliche Beweis, nicht sagen würden, ja, für mich war das kein Beweis. Wer nicht glauben möchte, dem ist in dieser Hinsicht nicht zu helfen. Also an dieser Stelle sind sich alle vier Evangelisten einig, sie alle bezeugen, dass Jesus solche Himmelswunder, solche Himmelszeichen, wie es in Johannes 6,30 heißt, dass Jesus die ablehnt. Johannes macht aber deutlich, dass Jesus weit mehr Wunder als diese sieben getan hat. Das wird zum Beispiel deutlich in Kapitel 20, Vers 30. Kapitel 20, Vers 30 heißt es, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgezeichnet stehen. Diese aber sind niedergeschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben in seinem Namen habt. Noch einmal, Jesu Wunder entspringen immer wieder der Not der Menschen. Er hilft damit einer Not ab. Beim Weinwunder zu Kana war es die Not einer riesigen Blamage. Ich habe auf dem Dorf gelebt, wenn auch nur 3 Jahre, aber ich weiß, wie man in einer dörflichen Gemeinschaft sich exponieren kann und dann auch gemieden wird. Und wenn dieser Bräutigam da nicht Wein beschafft hätte und wenn sie hätten sagen können, dieser Trottel, der kann noch nicht mal bis 7 zählen, 7 Tage dauerten ungefähr die jüdischen Hochzeiten. Er muss doch mal vorsehen, er muss doch mal davon ausgehen, dass mehr Besucher kommen können, als er gerechnet hat. Der wäre vielleicht für Jahre oder für immer stigmatisiert gewesen. Es war eine echte Not. Jesus hilft sich das Weinwunder dieser Not ab. Das stimmt. Und bei anderen Wundern kann man das auch sagen, immer wieder. Er hilft einer Not ab. Aber es ist mehr als das Begegnen gegenüber einer Not. Es geht nicht nur um Zugeständnisse an die Bedürfnisse der Menschen, sondern an die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Ich hatte euch auf 2,11 hingewiesen zum Mitschreiben, Kapitel 11, Vers 4, Kapitel 11, Vers 40 machen das ebenfalls deutlich. Drittens, die Wunder Jesu zielen darauf ab, Glauben zu wecken. Sie sind ganz bewusst an dieser Stelle ein Werkzeug. Noch einmal die Stelle, die wir schon eben hatten, Kapitel 20, Vers 30. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgezeichnet stehen. Diese aber sind niedergeschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben in seinem Namen habt. Die Wunder Jesu haben also nach Johannes eine ganz positive, zentrale Zielsetzung. Sie spiegeln nicht etwas an Jesus wider, sondern sie offenbaren seine Herrlichkeit, und sie zielen ab auf Glauben der Menschen, die davon erfahren. In einer ganzen, ich möchte zunächst nochmal andere Stellen lesen, die das deutlich machen, dass dazu die Wunder geschehen sind, damit Glaube entsteht. Nämlich 10, Vers 25. Vers 25 heißt es, ich habe es euch gesagt, doch ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, also die Werke oder auch Zeichen, die legen Zeugnis für mich ab, aber ihr glaubt nicht. Hier wird deutlich, dass die Zeichen geschehen, damit Glaube entsteht. Oder 10, Vers 37, da heißt es, Wenn ich, Jesus, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt, wenn nicht mir selbst, so doch meinen Werken. Damit er immer gewisser zu der Erkenntnis kommt, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. 11, Vers 15. Jesus sagte mit klaren Worten, Lazarus ist gestorben und ich freue mich euretwegen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr Glauben lernt. Da fehlt ein gedankliches Zwischenstück. Ich freue mich, dass er gestorben ist, denn das bringt mich dazu, ihn aufzuerwecken und das geschieht, damit ihr glaubt. Das Zwischenstück ist hier vorausgesetzt. Oder auch in 11, Vers 40 heißt es, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Verzeihung, jetzt habe ich den falschen Vers erwischt. 11,42 musste das eben heißen. Nicht 11,40, das ist ja ein anderer Gedanke. 11,42. Jesus sagt in seinem Gebet am Grab des Lazarus, ich wusste wohl, Vater, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des Volkes willen, das hier rings um mich steht, habe ich es gesagt, damit sie zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Wodurch zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast? Dadurch, dass ich Lazarus auferwecke. Und noch einmal 12,37. Dann haben wir einige wichtige Stellen angeguckt. Da fasst der Evangelist zusammen, 12,37. Obwohl Jesus aber so viele Wunderzeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Also, die Wunder geschehen, damit Glaube entsteht. Es gibt aber eine ganze Reihe von Fällen, in der durch die Wunder tatsächlich Glaube herauskam, Glaube freigesetzt wird. Wir fangen mal an mit 2,11. Johannes 2,11. Ich hatte das eben schon angefangen zu lesen. Hiermit machte Jesus den Anfang seiner Zeichen in Kana in Galiläa. Er offenbarte seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Dieses Zeichen hatte genau die Wirkung, die es haben sollte. Seine Jünger glaubten an ihn. 2,23. Während er sich am Passafest in Jerusalem aufhielt, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, weil sie die Wunderzeichen sahen, die er tat. Hier haben die Wunderzeichen ihr Ziel erreicht. 4, Vers 53. Es geht da um die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Nun erkannte der Vater, dass es in jener Stunde geschehen war, also das Fieber hatte den Sohn verlassen, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und er wurde gläubig mit seinem ganzen Hause. Das Wunder erreicht sein Ziel, Menschen kommen zum Glauben. 7,31. Aus dem Volk kamen viele zum Glauben an Jesus und sagten, wird wohl der Christus, wenn er kommt, mehr Wunderzeichen tun, als dieser getan hat? Sie kamen zum Glauben an Jesus aufgrund seiner Zeichen. Und schließlich noch 11,45. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und zugeschaut hatten bei dem, was Jesus getan hatte, wurden an ihn gläubig. Sie schauten zu, die Herrlichkeit Christi wurde ihnen deutlich und sie glaubten an den Herrn. Nun muss man sofort, wenn das alles so gesagt ist, eine gewisse Einschränkung hinterher schieben. Nämlich, dieser Glaube, der durch das Wunder geschehen ist, braucht nach dem Johannesevangelium eine Vertiefung. Er ist noch nicht der endgültige Glaube, noch nicht der Glaube, der zu seiner Mitte gefunden hat. dieser Glaube, der durch Wunder geweckt ist, soll noch hinführen, muss noch hinführen zum Wort selbst. Erst wo Menschen an das Wort Jesu glauben, ist die Tiefendimension des Glaubens erreicht. Lasst uns einmal bitte Johannes 6 angucken. Jesus hat ja in Johannes 6 zunächst das Brotwunder getan und im Anschluss an das Brotwunder hat er sich als das Brot des Lebens bezeichnet. Er hat davon gesprochen, dass man sein Fleisch essen und sein Blut trinken muss. Und nun heißt es in Vers 60, viele von seinen Jüngern, die ihm zugehört hatten, erklärten, das ist eine harte Rede, wer kann sie anhören? Das ist ein weiterer Kreis von Anhängern, der durch den Wunderglauben an Jesus gebunden ist. Und nun kommt Jesus ganz auf das Zentrum und sagt, ich muss eure Mitte sein, ich muss eure Speise sein, ich muss euer Getränk sein. Und da werden sie unwillig und da wehren sie ab. Das nennen sie eine harte Rede. Und Jesus antwortet, das ist euch anstößig, und bringt eine ganze Reihe von Sätzen, die ich jetzt übergehe. Und dann heißt es in 66, von da an zogen sich viele von seinen Jüngern von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr auf seinen Wanderungen. Das heißt, der durch Wunder geweckte Glaube ist auf die Dauer nicht tragfähig genug. Er ist gleichsam ein vorläufiger Glaube. Und das kann man in Johannes 3 ganz gut studieren, das ist die berühmte Sache mit Nikodemus. Es heißt ja vor Kapitel 3, am Ende von Kapitel 2, dass viele zum Glauben an seinen Namen kamen, weil sie die Wunderzeichen sahen. Und einer von dieser Gruppe war Nikodemus. Deswegen sagt er in Kapitel 1, Vers 2, Rabbi, also Jesus, wir wissen, du bist der Lehrer Israels von Gott gekommen. Niemand kann solche Wunderzeichen tun, wie du sie tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Das ist ein Jesusgläubiger im Sinne des Wunderglaubens, aber er ist nicht wiedergeboren. Und darum wird Jesus jetzt mit ihm reden über die Notwendigkeit der Wiedergeburt und über den Weg zur Wiedergeburt. 5. Punkt. Dennoch wird der Wunderglaube nicht abgewertet. Die Zuordnung von Wunderglaube und Wortglaube kann man sich am besten vorstellen in der Form von zwei konzentrischen Kreisen. Wisst ihr alle noch vom Schulunterricht, was konzentrische Kreise sind? Das sind Kreise, die so in Ringen umeinander gehen. Es gibt dann einen inneren Kreis und es gibt dann einen weiteren Kreis. Man kann auch noch einen dritten Kreis, der noch weiter ist, und einen vierten noch machen. Und so kann man sich das Verhältnis von Wunderglaube und Wortglaube in der Form von konzentrischen Kreisen vorstellen. Es gibt den äußeren Kreis, das ist der Wunderglaube. Und es gibt den inneren Kreis, das ist der Wortglaube. Und beides ist aber einander zugeordnet. Johannes könnte ja sagen, weil der Wunderglaube auf die Dauer nicht tragfähig ist, ist er eigentlich gar nichts wert. Das ist nur Schaum, das ist nur heiße Luft, das ist nur ein Fasziniertsein von Vordergründigkeit. Aber genau das passiert nicht. Es geht immer wieder darum, dass man von dem Angezogensein von Jesus, dass sich seine Wunder geschieht, dann durchbricht zu der Mitte, die wir im Wort von Jesus finden. Er ist der Messias, er ist der in die Welt gekommene, er ist der Sohn Gottes, er ist der, in dem ewiges Leben ist und so weiter. Und jetzt kommt etwas ganz Faszinierendes, jedenfalls für mich Faszinierendes. Dieses Modell, wie Jesus mit Zeichen und Wundern umgegangen ist, wird nun auf die Gemeinde übertragen. Es bleibt nicht auf Jesus beschränkt. Jesus erklärt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr setzt meine Sendung fort. Ihr tretet in meine Sendung ein. Die Merkmale meiner Sendung durch den Vater sollen die Merkmale eurer Sendung durch den Vater sein. Der Vater sandte mich aus Liebe zur Welt. Ich sende euch aus Liebe zur Welt. Der Vater sandte mich, damit Sünder gerettet werden. Ich sende euch, damit Sünder gerettet werden. Der Vater sandte mich mit dem Heiligen Geist. Ich sende euch mit dem Heiligen Geist. Der Vater sandte mich in einer Weise, wo Wort und Zeichen zusammenkamen. Ich sende euch in einer Weise, wo Wort und Zeichen verbunden sind. Und an dieser Stelle ist nun natürlich unvermeidbar, über Johannes 14, Vers 12 zu reden. Diesen provozierenden Vers. Johannes 14, Vers 12 heißt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und das Vers 13 inzwischen: Und um was alles, was ihr dann in meinem Namen bittet werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Zunächst einmal, keine Kunst kann diesen Vers aus dem Evangelium herausschneiden. Man kann nicht sagen, es ist ein späterer Zusatz, man kann nicht sagen, es ist eine fremde Theologie, ein Abschreiber hat sich geirrt. Dieser Vers ist fest im Johannesevangelium verankert. Und die Kernthese lautet: Jeder Christusgläubige kann die Christustaten vollbringen. Mit den Christustaten sind hier nicht Liebeswerke gemeint, Barmherzigkeit. Mit den Christustaten ist auch hier nicht gemeint, lediglich, dass Christen auch missionieren, wie Jesus missioniert hat, sondern das Wort Werke hat hier die gleiche Bedeutung wie überall. Das sind Wundertaten. Das ist ganz eindeutig. Natürlich soll der Christusgläubige diese Wundertaten nicht in eigener Kraft vollbringen, sondern auf Gebet hin. Er soll sie sich von Jesus im Gebet schenken lassen. Aber das galt auch für Jesus. Jesus hat auch seine Wundertaten nicht getan, weil er darüber verfügte, sondern weil er dem Vater vertraute. Das größte Wunder, das Jesus getan hat, war die Auferweckung des Lazarus. Und wir haben dort gelesen, dass es heißt, dass er seine Augen aufschlug und betete. Er erbat sich das Wunder vom Vater, und so sollen sich die Jünger das Wunder von dem Herrn Jesus erbitten. Mit den größeren Werken sind natürlich nicht Dinge gemeint, die qualitativ größer sind als das, was Jesus getan hat. Eine unglaubliche Vorstellung, man könnte Größeres tun, als einen in Verwesung begriffenen Leichnam aus dem Grab zu holen. Das hat Jesus getan. Sondern größere Werke können natürlich nur quantitativ größere Werke sein. So wie Pfingsten bereits eine Bekehrungsquote von 3000 Menschen passierte, so hat Jesus nie bekehrt. Weil er zum Vater geht, das heißt, weil er in die Herrlichkeit eingeht, das heißt, weil er aufersteht, das heißt, weil er erhöht wird, das heißt, weil ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, was in seiner Erdenzeit nicht der Fall war, deswegen können die Jünger in seinem Namen Größeres tun. Zum Beispiel in einem Gebet darum beten, dass Tausende geheilt werden. Also ich würde euch sehr bitten, das nicht zu verdrehen. Manchmal kann man das ja lesen, wir können noch ganz andere Sachen als Jesus. Nicht qualitativ ist das gemeint, sondern quantitativ, in der Größenordnung. Und es sind ja seit dieser Zeit Jesu unglaubliche Dinge geschehen, auf der Erde in seinem Namen herrliche Dinge, die durch seinen Geist möglich geworden sind. Ich möchte noch etwas sagen. Johannes 14, Vers 12 handelt nicht von einem Ende der Geschichte. Das ist nicht eine Zeit, die dort ins Auge gefasst wird, kurz bevor Jesus wiederkommt, sondern es ist die Zeit nach Ostern gemeint. Und die Urkirche hat diese Zeichen ja erlebt. Noch etwas ist ganz auffällig. Johannes 14, Vers 12 ist von dem einzelnen Christen die Rede. Vom einzelnen Christen, wer an mich glaubt, das ist die Bezeichnung für den Christen. Diese Formulierung, wer an mich glaubt, findet sich auch sonst im Johannesevangelium. Das ist nicht auf bestimmte, besonders Begabte bezogen, sondern auf jeden, der an Jesus glaubt. Er merkt an dieser Stelle vielleicht, wie sehr wir in einer anderen Welt leben, wie wenig wir das haben, was hier gesagt wird. Viele haben gesagt, das Johannesevangelium hat gar keinen Sinn für die charismatische Dimension. Ich würde umgekehrt sagen, es gibt kein Evangelium, das so viel Sinn für die charismatische Dimension des Glaubens hat, sonst steht dieser Vers hier nicht. Paulus hat nie so etwas gesagt. Jeder Christ kann Christi Werke tun. Das ist völlig einmalig im Neuen Testament. Und das steht gerade im Johannesevangelium. Und dahinter steht eine ganz bestimmte Theologie, die ich jetzt nicht entfalten kann, dass nämlich der Jünger Jesu so mit Jesus eins wird, dass alle seine Kräfte und seine Möglichkeiten auf den Jünger übergehen. Das ist eine faszinierende Welt. Ihr müsst das mal durcharbeiten. Jesu Liebe wird zu unserer Liebe. Jesu Gebetszuversicht wird zu unserer Gebetszuversicht. Jesu Heiligkeit wird zu unserer Heiligkeit. Wir sind so eins mit ihm, dass wir ihn repräsentieren können. Der einzelne Christ, wer an ihn glaubt. Und dass Jesus selber das nicht für irgendeine Nebensächlichkeit hält, das wird daran deutlich, dass dieser Satz beginnt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist eine Einleitung, die sagt, jetzt kommt etwas ganz besonders Wichtiges. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Überblick habt. Wir sehen also im ganzen Neuen Testament vor Jesus, vor Ostern, bei Matthäus, in der Apostelgeschichte, in den Briefen des Paulus, im Hebräerbrief, im Johannesevangelium eine ganz durchgehende Linie. Da gibt es keine Brüche. Formulierungen sind unterschiedlich. Dass wir mit den wunderbaren Taten des Mannes, der das Reich Gottes gebracht hat und verkörperte und lebte, rechnen dürfen für die ganze Zeit der Christenheit bis zu seiner Wiederkunft. Ich komme heute Nachmittag noch auf die These des sogenannten Dispensationalismus. Das mache ich heute Nachmittag. Das steht vor uns wie eine geschlossene Anschauung. Dahinter steht die Fülle der Geisterfahrung der ersten Christenheit nach Ostern und vor Ostern. Vor Ostern nur in Jesus, fast nur in Jesus, nach Ostern ausgegossen auf alle, die an Jesus glauben. Und es fasziniert. Ich möchte in den Minuten, die ich noch habe, noch einmal einen Gedanken aufgreifen, von dem ich im ersten Referat heute Morgen gesprochen hatte. Ich möchte etwas sagen über die Begrifflichkeit, mit der im Neuen Testament von den Reaktionen der Leute gesprochen wird, die diese Wunder erleben. Da gibt es eine ganz bestimmte Begrifflichkeit, eine ganz bestimmte Vokabelmasse. Es sind drei Ausdrücke, die vor allen Dingen drei Ausdrücke, die immer wieder gebraucht werden, um deutlich zu machen, wie Menschen auf diese Wunder reagieren. Die erste Vokabel übersetzen wir mit erschrecken, griechisch tambeo, tambeo. Die zweite Vokabel übersetzen wir mit außer sich geraten, griechisch existemi. Die dritte Vokabel übersetzen wir mit furchtsam werden oder sich fürchten, phobeomai. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, zu wenig beachtet worden ist, dass das Neue Testament selber darüber redet, wie Menschen reagieren auf diese Wunder. Und diese Ausdrücke sind alle drei sehr stark. Erschrecken ist ein starkes Verbum. Außer sich sein, von diesem Wort Existemi, ist abgeleitet Ekstase. Und das andere von der Furcht ist ebenfalls wichtig. Vielleicht können wir noch mal so Beispiele nehmen. Erstens für Erschrecken, für diese Reaktion, die mit Tambeo beschrieben wird. Lass uns mal anschauen, Lukas 5, Vers 9. Da ist der wunderbare Fischfang berichtet. Und dann heißt es, Petrus rief, Herr, gehe von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Vers 9 begegnet dieser Ausdruck von Erschrecken, Tambeo. Vers 9, den Schrecken hatten ihn und alle, die um ihn waren, wegen dieses Fischfangs befallen. Das heißt nicht, sie haben Angst gekriegt, sondern es war etwas wie ein heiliger Schauer. Vielleicht können wir noch eine Stelle angucken, 4, Vers 36, Lukas 4, Vers 36. Da geht es um die Heilung eines Besessenen. Da heißt es, als der Geist ausfuhr, ohne irgendwelchen Schaden zuzufügen, da heißt es, da gerieten alle in Schrecken. Sie sprachen miteinander und sagten, was ist das für ein Machtwort? Das heißt, die haben nicht geklatscht und haben gesagt, fantastisch, das kann man immer wieder neu sehen, das ist wie so eine Zirkusnummer, sondern ein tief inneres Erschrecken. Das zweite Wort, von dem ich sprach, existemi, außer sich geraten. Vielleicht können wir dazu auch einmal etwas anschauen. Ich gehe jetzt mal zur Apostelgeschichte. Da wird ja von dem Sprachenwunder berichtet, das mit dem Pfingstereignis verknüpft ist. Apostelgeschichte 2. Da haben die Leute nicht gesagt, das ist ja lächerlich, wie die hier rumlaufen. Die wirken ja wie besoffen, eklig. Sondern sie sagten, da wurden sie alle sehr betroffen und fragten voll Verwunderung, sind nicht diese alle, die da reden aus Galiläa? Das ist dieses außer sich geraten im Urtext. Und vielleicht können wir noch eine Stelle. Ach so, Vers 12 nochmal, Vers 12. Da steht, so waren sie alle betroffen und ratlos. Was hat das zu sagen? Das ist die Wirkung von Zeichen und Wundern. Menschen sind betroffen und ratlos, angerührt, außer sich, beunruhigt, erschreckt. Und vielleicht können wir noch das dritte, phobeomai, sich fürchten. Da ist eben nicht gemeint, dass man Angst vor Gott hat, sondern so ein heiliger Schauer, wenn Gott sich offenbart in außergewöhnlichem Geschehen, dann ist Furcht und Erschrecken, und aus dieser Furcht kann es dann zum Lob Gottes kommen und zur Anbetung Gottes. Lass uns einmal anschauen, Matthäus 9, Vers 8. Da heißt es, nachdem der Mann, der Gelähmte, Vergebung und Heilung bekommen hat, da heißt es als Reaktion der Leute, als die Volksmenge das sah, gerieten sie in Furcht. Und aus der Furcht heraus priesen sie Gott. Und vielleicht habt ihr schon mal erlebt, dass Menschen so durch ein überwältigendes Handeln Gottes angerührt sind und ähnlich reagiert haben? Ich erinnere mich in der Zeit, als wir noch in der Petrikirche da angesiedelt waren, in Hamburg an der Hauptkirche St. Petri, wie eine junge Frau von 0 auf 100 sozusagen sich bekehrt hat. Sie hatte im Gottesdienst so etwas erlebt, so einen Einbruch Gottes, so ein Wirken Gottes, und kam hinterher und sagte, sie wollte Christ werden. Und ich bin ganz, ganz sicher, wenn wir dieser Dimension den Raum geben, den sie verdient, dann würden wir Durchbrüche sondergleichen erleben. Dass wir kreativ sind, dass wir uns etwas ausdenken, dass wir den Suchenden entgegenkommen, das haben wir jetzt allmählich gelernt, Willow Creek macht's möglich. Ja, ich sag das mit Ernst. Willow Creek hat viele Anstöße gegeben, wie man sich in die Seele eines Nichtchristen versetzt, des Unchurched Harry, des nicht kirchlich gebundenen Harry. Aber wir werden da keine Durchbrüche erleben an der Front. Wir machen selber solche Gottesdienste seit 5 Jahren. Ich habe nie was von Willow Creek gesehen, von diesem Beispiel. Wir haben das selber entwickelt, solche Themengottesdienste. Und die sind gut besucht, aber die Durchbrüche haben sie auch nicht gebracht. Durchbrüche werden hier kommen. Ich sage es euch, hier werden die kommen. Das steht vor uns. Ich werde heute Nachmittag über einige Hindernisse reden, diese Welt an sich heranzulassen. Und dann werden wir im zweiten Teil des Nachmittags eine lange Fragestunde haben. Und ihr könnt wirklich fragen, was ihr auf dem Herzen habt. Und ich hoffe, ich kann einiges klären. Und wenn ich es nicht klären kann, wird es uns nicht hindern, weiterzugehen. Hoffe ich.